Guten Morgen aus Kempen, hier ist DL5EJ mit den Informationen zum UKW-Wetter. Am vergangenen Sonntag hatte ich Ihnen eine ganze Menge über Hochdruckgebiete erzählt. In meinem Bericht ging es auch um klare Nächte und um die Bildung von Inversionen, die ja die Voraussetzungen für wetterbedingte UKW-Überreichweiten sind. Dieses Thema möchte ich heute vertiefen. Dazu habe ich in meinem Archiv geblättert und wiederhole jetzt einen Beitrag von vor fast genau 20 Jahren, den ich im Oktober des Jahres 2000 in meinen Informationen zum UKW-Wetter hier in diesem Rundspruch vorgetragen habe. Er erschien übrigens auch in CQDL Oktober 2000. Um die Entstehung von Tropo-Überreichweiten verständlich zu machen, werde ich zunächst die Aufteilung und Ausdehnung der dafür zuständigen Atmosphäre erläutern. In der Meteorologie werden die mehrere hundert Kilometer hochreichenden Lufthüllen in verschiedene Schichten unterteilt. Diese werden durch entsprechende Flächen begrenzt, die man Pausen nennt. Bis zu einer Höhe von ca. 10 Kilometern über der Erdoberfläche nimmt die Lufttemperatur normalerweise recht konstant ab. Oberhalb von 10 Kilometer bleibt die Temperatur bis etwa 20 Kilometer trotz zunehmender Höhe gleich, und zwar liegt sie so bei minus 55 Grad Celsius. Jene ausgedehnte Grenzfläche wird Tropopause genannt. Die Tropopause trennt also die Atmosphäre in zwei Luftschichten mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften. Die unterhalb der Tropopause liegende Schicht, also die Troposphäre, das ist die Zone der uns bekannten meteorologischen Erscheinungen, also unserem Wetter. Dort tummeln sich die Kalt- und Warmfronten, dort entstehen Wolken, Niederschläge, Gewitter, Nebel und so weiter. Die oberhalb der Tropopause liegende Schicht wird Stratosphäre genannt. Sie hat keinen Einfluss auf die sogenannten Tropo-Überreichweiten. Von Tropo-Überreichweiten spricht man daher nur, weil sich diese Phänomene in der Troposphäre abspielen. Schon seit langem überholt ist die Auffassung, dass eine Funkverbindung im UKW-Bereich nur in Sichtweite, also quasi optisch, zustande kommen könne. Erfahrungen belegen und Versuche haben mehrfach gezeigt und zeigen es auch immer wieder, dass Verbindungen auf 144 MHz wie auch auf 432 MHz recht oft über Distanzen von 1500 Kilometern und mehr zustande kommen können. Es müssen demnach troposphärische Bedingungen entstehen, die solche Weitverbindungen ermöglichen. Inzwischen ist es übrigens klar erwiesen, dass Überreichweiten fast ausschließlich bei Hochdruckwetterlagen auftreten. Bei ausgesprochenen Schlechtwetterlagen können keine Weitverbindungen getätigt werden. Dies wird sicher jeder UKW-Amateur bestätigen. Man könnte nun annehmen, dass sich bei jedem Hochdruckgebiet auch Überreichweiten entwickeln müssten. Das ist jedoch nicht der Fall. So führen relativ kleine Hochdruckzellen selten zu ausgeprägten und stabilen Überreichweiten. Es sind vor allem weiträumige Hochdrucklagen, wie sie im Herbst und Winter entstehen, die für Weitverbindungen in Frage kommen. Was verändert sich eigentlich in der Troposphäre durch die Ausbildung einer Hochdruckzone, so dass manchmal Entfernungen von 1000 bis 2000 Kilometern überbrückt werden können? Denn über eine solche Distanz entwickelt die Erdkrümmung ja schließlich schon beachtliche Dimensionen. Bei derart guten Bedingungen kann man davon ausgehen, dass sich die Funksignale der Krümmung der Erdoberfläche anpassen. Diese für Ultrakurzwellen leitende Schicht kann man sich als einen Schlauch vorstellen, der in einer bestimmten Höhe über der Erdoberfläche, zum Beispiel Süddeutschland mit Schottland, verbindet. Im Englischen wird dieses Phänomen als Duct bezeichnet, was frei übersetzt so viel heißt wie Führung, Schlauch, Gang, Röhre. Die erforderlichen leitenden Schichten reichen von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von ca. 2000 Metern. Darüber liegende Duktbildungen haben kaum noch Bedeutung für die UKW-Ausbreitung. Nun zur Frage zurück, was sich bei der Ausbildung einer Hochdruckzone in der Troposphäre eigentlich verändert. Kurz gesagt, es ist die Beziehung zwischen Temperaturverlauf und Höhe. Normalerweise nimmt die Lufttemperatur mit zunehmender Höhe ziemlich regelmäßig ab. Für unsere Betrachtung ist eigentlich nur die Analyse des Temperaturverlaufs bis etwa 2 Kilometer Höhe über Grund von Bedeutung. Die normale Temperaturabnahme bis in 2 Kilometer Höhe beträgt im Mittel etwa 0,6 bis 0,8 Grad pro 100 Meter Höhenunterschied, also vom Erdboden aus gerechnet. Der Wert hängt stark von der Luftfeuchtigkeit ab, also davon, ob sich Wolken bilden oder nicht. Wenn wir also über dem Erdboden dicht über dem Meeresniveau eine Temperatur von zum Beispiel 20 Grad messen, dann beträgt die Temperatur in 2 Kilometer Höhe vielleicht nur noch 4 Grad Celsius. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Temperaturverlauf jedoch genau umgekehrt. Das heißt, mit zunehmender Höhe nimmt auch die Temperatur zu. Man bezeichnet das als Temperaturinversion, also Temperaturumkehr. Die Stärke einer Inversion stellt man an der Größe des Wertes Delta T zwischen der Bodentemperatur und derjenigen am Temperaturknick in der Luftschicht über unseren Köpfen fest. Temperaturknick ist die Stelle, über der die Temperatur sprunghaft wieder abnimmt, wo die Temperaturbedingungen also wieder normal werden. Der Dakt, also die leitende Schicht, bildet sich stets am Temperaturknick, das heißt an der Stelle, an der die Temperaturumkehr beginnt. Der daraus resultierende Schlauch kann sich manchmal über Entfernungen bis zu 2000 Kilometer erstrecken, allerdings ist diese leitende Schicht selten homogen, weder in der Leitfähigkeit noch in der Breite. Deshalb sind Weitverbindungen nicht von allzu langer Dauer und halten nur einige Stunden bis einige Tage an. Außerdem sind sie oft mit erheblichen Feldstärke-Schwankungen behaftet. Die Durchmesser der Dakt sind über längere Strecken oft recht unterschiedlich. Sie können zwischen 100 und 500 Meter variieren. Auch die Höhe der leitenden Schicht über Grund kann zwischen Meeresniveau und etwa 1000 Meter über Normal Null liegen. Man kann kräftige Inversionen, wie sie zum Beispiel im Herbst häufiger entstehen, optisch bisweilen auch sehr gut erkennen, und zwar, wenn man sich über einer Inversionsschicht befindet. Von einem erhöhten Standort im Gebirge aus blickt man dann in einem solchen Fall auf ein Nebelmeer, bei welchem die Nebelobergrenze sehr geradlinig und scharf unter dem Horizont liegt. Bei solchen Wetterlagen ist der Temperaturunterschied zwischen der Talsohle und der Nebelobergrenze oftmals recht markant. Überreichweiten stellen sich immer erst dann ein, wenn durch Überlagerung warmer Luft über kalter Luft eine Inversion, also eine Temperaturumkehr, entsteht. Inversionen haben manchmal eine sehr markante Grenzschicht, in der sich die Temperatur im Dekameterbereich bisweilen also um 10 bis 20 Grad Celsius ändert. Damit werden auch die Dichtedifferenzen in jener Schicht so groß, dass die Möglichkeit der Spiegelung von elektromagnetischen Wellen wahrscheinlich wird. Inversionen sind also stets an das Vorhandensein von unterer Kaltluft und der darüberliegenden Warmluft gebunden. Vor allem im Winterhalbjahr treten derartige Wetterlagen vermehrt auf, wobei sie oft in topografischen Mulden besonders ausgeprägt sind. Den Grund dafür bildet die mangelnde Sonneneinstrahlung im Winterhalbjahr. Die bodennahe Luftschicht kann sich dann im Kontakt mit dem Erdboden besonders stark abkühlen. Vor allem bei klarem Himmel kommt es zu großen Temperaturverlusten infolge von Ausstrahlung. Hochdrucklagen sind deshalb besonders geeignet, um diese bodennahen Inversionsschichten zu erzeugen. Nachteilig für Weitverbindungen ist es jedoch, dass solche Inversionen im Allgemeinen nur 100 bis 300 Meter über Grund reichen. Interessanter werden die Inversionen erst, wenn sie im Höhenbereich von 800 bis 1000 Meter über Grund liegen. Das geschieht zum Beispiel, wenn sich trockene Kaltluft großflächig unter vorhandene, wärmere, also weniger dichte Luft schiebt und jene somit langsam anhebt. Im südwestlichen Randbereich eines Hochs über Skandinavien oder Osteuropa kann das im Winterhalbjahr öfter mal passieren. Es gibt aber noch eine andere, sehr günstige meteorologische Ausgangslage, die solche höher gelegenen Inversionen erzeugt. Immer dann, wenn im Randbereich eines Hochs noch kalte Luft am Boden liegt und aus Südwesten auf der Vorderseite eines Tiefs bereits wesentlich mildere Luft dagegen ausströmt. Man spricht dann von einer sogenannten Warmluftadvektion, also Heranführung von Warmluft. Diese Lage findet sich häufig bei einem Hoch, das im Abbau begriffen ist. Eine Störung führt dann von Westen einen Schub Warmluft nach Norden gegen das zurückweichende Hoch. Dies geschieht bei uns in Deutschland zum Beispiel, wenn sich eine über Frankreich und den Benelux-Ländern liegende Front an die Westflanke eines mitteleuropäischen Hochs drängt. Bei den Ausbreitungsbedingungen spielt jedoch auch die Höhe des Standortes in Bezug auf die Inversionsschicht eine Rolle. Ich sagte ja schon, dass weiträumige Temperaturumkehrschichten in verschiedenen Höhen über Grund entstehen können, etwa zwischen 100 Metern und 2500 Metern. Die Stärke einer Inversion hängt von der Größe der Temperaturdifferenz in ihrem Bereich ab. Je ausgeprägter der Temperaturknick, desto kräftiger die Inversion. Für große Überreichweiten geeignete Inversion muss geltend gemacht werden, dass die Daktbildung nach oben und unten scharf begrenzt ist. Dann ist nämlich die leitende Schicht wie in einem Schlauch oder Hohleiter gefangen. Doch es können bei solchen kräftigen Inversionen nur jene Stationen in den Genuss von Weitverbindungen kommen, die auf der Höhe der Inversion liegen. Die anderen Stationen, deren Standorte nicht auf gleicher Höhe liegen wie die Inversionsschicht, die sind hingegen stark benachteiligt, weil sie nicht in die leitende Schicht einstrahlen können. Vor allem in hügeligen und bergigen Gebieten ist dieser Effekt spürbar. So ist es schon beeindruckend, wenn beispielsweise Stationen auf dem Feldberg im Schwarzwald in 1300 Meter Höhe stundenlang mit englischen Stationen arbeiten konnten, wohingegen in die nur 60 Kilometer südwestlich davon gelegene Züricher Gegend in 900 Meter Höhe keine Verbindung zustande kam. Soweit so gut für heute. Im Rahmen meiner Sendezeit unterbreche ich jetzt diesen Beitrag vom Oktober 2000 und bringe die Fortsetzung dann am kommenden Sonntag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, schönen Sonntag und eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. VY73, Klaus Dehl, 5WJ. Tschüss.